Das Unternehmen Apple, das ja lange an der Spitze der Tech-Innovation galt, gibt jetzt das Rennen um KI auf und setzt auf OpenAI?
Nee, das würde ich nicht sagen. Ich glaube, sie nehmen OpenAI langfristig betrachtet als Übergangslösung.
Übermorgen. Dein Podcast von Inside Digital.
Hallo zu einer neuen Folge Übermorgen.
So klingt das, wenn euch hier eine KI begrüßen würde. Wer investiert gerade nicht alles in künstliche Intelligenz? Microsoft, OpenAI mit ChatGPT, Google und Gemini, Meta, Amazon und natürlich auch Apple. Die Keynote vor 2 Wochen ist durch, der Hype vorbei, also wollen wir wissen, was bleibt. Welche Wirkung hat die Apple Intelligence wirklich? Darüber spreche ich mit Kilian vom YouTube-Kanal I Know Review. In den Rubriken später geht es im Tech-Check um Smartphones, die schon längst auf KI setzen, in den Favoriten um die eine Foto-App, die ihr installieren solltet und im Zukunftsrausch um die Eurobike und welche neuen Trends auf 2 Rädern auf uns zukommen. Ich bin Johanna, schön, dass ihr zuhört. Google, Microsoft, Samsung, Apple, Meta, ständig kommen neue KI-Angebote auf den Markt. Mittlerweile ist KI im Alltag nicht mehr so Science-Fiction, sondern immer mehr Realität. Wer ist denn eigentlich the next big thing? Wenn das einer beantworten kann, dann Kilian, der auf I Know Review Videos rund um Technik und Zukunft veröffentlicht. Hallo Kilian, schön, dass du da bist.
Hi, freut mich hier zu sein.
Wenn du jetzt eine KI nutzen wollen und sollen würdest, welche würdest du nehmen?
Ich nutze schon jede Menge KI im Alltag, ChatGPT oder Google Gemini. Ich trage die Ray-Ban Meta Glasses eigentlich jeden Tag, das heißt, ich spreche da die ganze Zeit mit dem Meta-Assistenten. Ich probiere seit einer Woche den Microsoft Copilot aus. Also ich versuche da immer KI in mein Leben zu integrieren.
Eine KI war nicht dabei und das ist Siri. Die war ja vor 12 Jahren das neue Ding. Dann kam Alexa von Amazon und der Google Assistant und Apple sah ehrlich gesagt ziemlich alt aus. Und genau dieser Meinung waren auch unsere Podcast-Nachbarn von Casa Casi. Und ich habe mal was rausgeschnitten aus der Folge, die sie jetzt aufgenommen haben. Hör mal, was die da gesagt haben.
Wir waren so ein bisschen in der Lahme-Ente-Abteilung unterwegs. Du weißt ja, während das ganz große KI-Game hier seit ein paar Jahren gespielt wird, hat Siri uns so ein bisschen, oh, komm, dein Ernst, Siri, das ist, was du kannst?
Was sagst du dazu, Kilian? Haben die das echt verpennt?
Ich glaube, die Hersteller hatten 2 Wege, die sich ihnen offenbart haben vor ein paar Jahren. Und das eine war VR bzw. AR und das andere war KI. Apple hat sich interessanterweise für VR entschieden und die Apple Vision Pro ist jetzt auch da. Meta hat sich witzigerweise für alles entschieden. Jetzt auf einmal macht das Ganze Sinn. Aber bei Apple, ja, hatte ich auch das Gefühl, dass künstliche Intelligenz war schon immer da. Sie haben es halt immer Maschinenlernen genannt und es war in so kleinen Szenarien da. Aber so, dass man es so richtig spürt, das war halt nicht da.
Bei der Keynote hat Apple jetzt so ein bisschen was vorgestellt. Man kann, Intelligence kann Mails lesen, sortieren und beantworten und Texte schreiben und zusammenfassen. Aber ehrlich gesagt, was Neues erfunden haben sie ja nicht, oder?
Nee, sie haben es nur interessant verpackt, würde ich sagen. Also ich sehe sie jetzt eigentlich so ein bisschen auch als Plattform. Was sie immer wieder gesagt haben, ist, dass es offline verarbeitet wird auf dem Gerät, aus Gründen der Privatsphäre. Und das stimmt auch, das macht natürlich alles privater, weil es nie das Gerät verlässt. Und wenn, dann nur auf eine Apple-eigene Cloud und da sagen sie, werden keine Nutzerdaten gespeichert. Aber auch die anderen Hersteller haben jetzt schon länger an der hybriden künstlichen Intelligenz gearbeitet. Und Apple war jetzt zuerst, die gesagt haben, hey, Privatsphäre ist da halt auch ein Stichwort.
Ja, das ist ja auch das große Ding, was alle dann unterscheidet, ne? Also persönliche Daten und Datenschutz war etwas, das andere ja bei Microsoft und Google nicht so gerne in den Mund genommen haben, so wie Apple vorher künstliche Intelligenz. Was unterscheidet Apple Intelligence von anderen KIs, zum Beispiel Microsofts Copilot und Googles Gemini? Und wie sicher sind unsere Daten dabei wirklich? Das erklärt euch Kilian in unserer neuen Folge am Samstag beim ganzen Gespräch. Apple hat ja die KI im Klartext gar nicht selbst entwickelt. Der neue Partner heißt OpenAI.
Sie haben Teile selbst entwickelt. Also alles, was offline stattfindet, die Genmojis, die dir gut gefallen, die Bildergenerierung, das alles ist schon von Apple selbst. Und sie haben gesagt, da haben sie öffentliche Daten für benutzt und zum Trainieren und auch Daten eingekauft und so weiter. Aber sie haben nicht eigene Nutzerdaten dafür verwendet.
Ich fasse mal zusammen. Das Unternehmen Apple, das ja lange an der Spitze der Tech-Innovation galt, gibt jetzt das Rennen um KI auf und setzt auf OpenAI?
Nee, das würde ich nicht sagen. Ich glaube, sie nehmen OpenAI langfristig betrachtet als Übergangslösung. Hm. Ich glaube, dass sie langfristig schon wollen, dass sie selbst eine künstliche Intelligenz haben. Das ist ja auch irgendwie fast wie so eine OpenAI-Werbung, wenn da jedes Mal dieses Pop-up kommt. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass es Apple gefällt. Aber vielleicht gerade jetzt, wo man noch so ein bisschen Angst hat, funktioniert das alles und so, ist es gar nicht schlecht, wenn das immer an jemand anderen abgegeben wird und irgendwann, wenn der einen Fehler macht, kann man ihn einfach aus dem System rausstreichen oder was Eigenes einführen.
Was glaubst du, wie ist denn dieser Deal zustande gekommen? Also in der Folge von Casa Casi, unseren Podcast-Nachbarn, da war auch was Spannendes drin.
Na, hoffentlich klappt es mit ChatGPT und so haben sie auch dieses Logo reingeschnitten, nämlich echt wahnsinnig schlecht im Vergleich zum anderen Rest. Das ist, glaube ich, im letzten Moment, wahrscheinlich 2 Stunden vor der Veranstaltung oder sowas unterschrieben worden, das Ding.
Was sagst du? War das eine Last-Minute-Pauschalreise mit ChatGPT?
Den Eindruck hatten wir tatsächlich alle. Es gab im Vorfeld ja große Spekulationen, ob es Google oder OpenAI wird. Ich glaube, am Ende des Tages hätte Google wahrscheinlich für den Service Geld gewollt oder irgendeine Gegenleistung. Und OpenAI war deutlich mehr darauf angewiesen, dass der Deal zustande kommt. Und deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass OpenAI wahrscheinlich einfach gesagt hat, wir machen das umsonst oder genauso, wie ihr wollt.
Also wir haben ja jetzt irgendwie versucht, irgendwie 1-2 Jahre lang die KI zu verstehen. Jetzt erwarten wir, dass die KI ja uns versteht. Und es soll ja selbstverständlich sein und einfach integriert sein im täglichen Flow. Und es gab so ein tolles Statement in Casa Casi, das ich dir vorspielen will.
Wir glauben, das ist schon ein Game Changer. Die haben nochmal wieder vorgespielt, wenn ihr Bock habt, ihr KI ein bisschen mitzumachen die nächsten Jahre, so geht's nämlich.
Das ist the next big thing.
Also Samsung hat ja schon sehr aggressiv gesagt, dass das Galaxy S24 ein AI-Phone ist. Und ich habe das nicht ganz so stark wahrgenommen damals, weil sie ja letztendlich alle Funktionen integriert haben, die halt Google Pixels auch schon hatten. Und die haben sie nur auch gehabt. Deswegen waren wir aus der Tech-Bubble ein bisschen so, ja, ist cool, aber ist jetzt nicht ganz was Neues. Nur ich hatte so, immer wenn ich rumgefragt habe, jetzt nicht den Eindruck gehabt, dass andere Menschen das krass wahrgenommen hatten mit dem AI-Phone. Aber in Amerika wiederum waren viele so, boah, jetzt wo Samsung das AI-Phone hat, da muss Apple halt auch nachziehen. Und dann war ich auch ein bisschen überrascht. Also ich nehme an, bis Apple die neuen iPhones vorstellt, werden noch viele Hersteller rauskommen und sagen, guck mal, wir haben jetzt hier künstliche Intelligenz und AI. Und bis das iPhone dann rauskommt und bis es das dann in Deutschland kann, es ist wirklich ein erstaunlich knappes Rennen.
Microsofts Copilot, Metas Llama und Googles Gemini. Wo stehen die anderen KIs auf dem Markt? Wer kann was und welche ethischen Fragen muss man bei künstlicher Intelligenz langsam mal beantworten? Darüber sprechen wir am Samstag im ganzen Gespräch. Wie haben denn andere in der Tech-Welt reagiert auf die Neuerungen jetzt mit Apple und dann auch in den Wochen danach?
Ich würde sagen, prinzipiell positiv. Spiegelt sich ja, glaube ich, auch im Aktienmarkt und so Sachen wieder. Das ist ja immer ein Indikator dafür, dass die breite Masse überzeugt hat. Ich glaube, die Tech-Bubble war überzeugt davon. Sie sieht die Einschränkungen. Sie sieht so ein bisschen die Sorge eben, dass die Siri auf unterschiedlichen Geräten unterschiedlich stark sein wird. Aber prinzipiell freuen sich schon alle, glaube ich, auf die Änderungen im Mail-Postfach. Schnellere Beantworten, die besser organisierten Nachrichten und so weiter. Diese ganzen kleinen Sachen, die den Alltag einfacher machen.
Und die neuen Emojis.
Ja, auf die freuen sich manche vielleicht auch.
Ich höre raus, du nicht.
Es geht, aber immer wenn man sowas sieht, so Emojis oder animierte Gesichter, also Bildergenerierung an sich hat mich jetzt immer nicht so gepackt, aber ich habe auch Kunst studiert, also ich habe da wahrscheinlich sogar dann noch ein ethisches Problem mit.
Das ist das nächste Thema, hey, da könnten wir die nächste Folge zumachen, aber ich würde noch einen kurzen Blick in die Zukunft werfen, wie geht's weiter, also Google, Microsoft, Apple, was sagst du, wer kann KI am besten und wer hat auf den Blick in die Zukunft gerichtet die besten Pläne?
Das ist eine sehr schwierige Frage, für die ich selbst auch noch keine Antwort gefunden habe. Wenn ich jetzt aus dem Bauch raus beantworten müsste, dann wäre es für mich, glaube ich, Google, weil bei Google die Sachen schon am fertigsten aussahen und auch kostenlos sind, für jeden zugänglich. Gmail, Maps, Docs, das sind alles Programme, die Menschen freiwillig nutzen, einfach weil sie gut finden und die werden jetzt noch besser. Sie könnten mehr, als sie tun. Und jetzt so langsam tun sie es auch. Aber mal schauen, das ist wirklich eine sehr, sehr individuelle Frage, welche Produkte man nutzt. Wie gesagt, ich nutze aktuell noch keinen Computer mit Windows Copilot. Aber ich könnte mir auch da vorstellen, dass man, wenn man erstmal einen hatte, sich nur noch schwer vorstellen kann, zurückzugehen.
Halten wir fest, pennen tut auf dem Entwicklermarkt von künstlicher Intelligenz niemand. Wenn ihr noch mehr zum Thema wissen wollt, dann hört euch am Samstag die neue Folge Das ganze Gespräch mit Kilian an. Und um künstliche Intelligenz geht es auch jetzt beim Tech-Check.
Tech-Check.
Denn KI gibt's ja schon längst in Smartphones. Samsung und Google bewerben ihre Handys auch als KI-Phones. Sie lernen aus den Daten, passen Funktionen wie Lautstärke an oder schlagen dir Wörter beim Tippen vor. War's das? Was können die KI-Phones, die schon auf dem Markt sind? Das beantwortet euch Timo Brauer aus dem Insight Digital Team. Welche KI-Smartphones gibt's denn gerade auf dem Markt?
Ich glaube, so der bekannteste Player ist Samsung mit der Galaxy AI. Die haben, ich würde sagen, im Moment auf dem Markt die meisten KI-Funktionen in einem Smartphone.
Was können die Handys schon?
Ich würde sagen, im Moment sind wir noch relativ am Anfang. Also es gibt die Chat-Assistenten, die einem irgendwie Nachrichten umschreiben oder zusammenfassen können. Es gibt jetzt bei Samsung halt diese Funktion mit Anrufe live zu übersetzen. Das ist sehr beeindruckend, dass es funktioniert, aber es hat schon eine größere Verzögerung und funktioniert noch nicht in allen Sprachen. Und auch das Fotobearbeiten befindet man sich sehr am Anfang. Also da werden halt häufig, wenn man Objekte irgendwie verschiebt oder entfernt, werden die Schatten nicht mitbedacht und ja, solche Sachen, dass man schon merkt, dass es bearbeitet ist.
Können die Handys also schon KI oder eher so, naja?
Ich glaube, das dauert einfach noch ein bisschen, bis halt die verschiedenen Tools entwickelt wurden von den jeweiligen Herstellern. Also Apple hat da jetzt einen großen Aufschlag gemacht auf der Entwicklerkonferenz und hat dieses Apple Intelligence vorgestellt, die ja wirklich im kompletten System eingebaut ist und ganz, ganz viele KI-Funktionen haben soll. Aber auch da befinden wir uns ja jetzt gerade noch am Anfang. Also ich habe die Beta schon installiert, aber da ist zumindest auf Deutsch noch gar nichts verfügbar von den Funktionen. Und Apple spricht auch davon, dass es erst im Laufe des nächsten Jahres irgendwann kommen soll. Und da ist Deutschland auch noch gar nicht ja bestätigt, dass Deutschland eins der Länder sein wird, wo es die Funktionen geben wird.
Geht jetzt der große Wettbewerb um KI los?
Ja, das ist zu erwarten. Also Samsung hat ja schon jetzt große Werbekampagne gestartet nach dem Motto, wir waren die Ersten, die KI hatten. Aber die Ersten heißt halt nicht die Besten. So, deswegen alle werden jetzt sich darum streiten, möglichst gute KI-Funktionen auf den Markt zu bringen. Und ich denke, dass da auch jeder Hersteller am Arbeiten, also von Xiaomi zum Beispiel weiß man auch, dass sie für ihr nächstes großes Software-Update von HyperOS auch an jede Menge KI-Funktionen arbeiten und ja da auch im Überlegen sind, welche Funktionen es nur mit neuen Handys gibt und welche man auch auf alte Geräte bringen kann.
Dankeschön, Timo. Für alle Smartphone-Userinnen und User ohne KI, die eure Bilder bearbeitet oder schöner macht, die einzige App, die ihr für eure Fotos im Urlaub braucht, ist die hier.
Favoriten.
Eine App für die Farben, eine fürs Zuschneiden, eine mit Filter. So sieht mein Handy gerade aus. Aber wir haben jetzt den Testsieger aller Bearbeitungs-Apps und die gute Nachricht ist, ihr braucht nur eine. Blasius Kawalkowski aus dem Insight Digital Team. Du hast fleißig fotografiert und getestet in Spanien, wo du auch wohnst. Welche App hat gewonnen?
Ich benutze ganz häufig und das schon seit langem die App Snapseed. Die gehört zwar Google, aber das hat den Vorteil, dass sie kostenlos ist. Und es ist auch keine Werbung drin oder sonst irgendwelche Sachen, die man kaufen muss.
Was kann Snapseed denn?
Du kennst das wahrscheinlich so, dass Handyhersteller oft eine Foto-App installieren auf ihren Geräten, mit der man Fotos rudimentär bearbeiten kann. Snapseed funktioniert ein bisschen anders. Da gibt es zwar auch Filter, die man über die Fotos legen kann, aber es ist eher darauf abgestimmt, dass man selbst Hand anlegt. Also du kannst da mit sehr vielen Werkzeugen herumspielen, die Farbtemperatur verändern, die Kontraste anpassen, Schatten und Lichter fein abstimmen. Man kann auch Fotos nachschärfen zum Beispiel. Man kann auch eine Farbe in einem Bild auswählen. Also du musst dir das so vorstellen, zum Beispiel fotografierst du einen See oder das Meer und dann willst du die Farbe des Wassers, also das Blau oder den Grünton, je nachdem, ein bisschen verstärken. Dann wählst du mit einer Pipette die Farbe des Meeres oder des Sees aus und mit einem Regler kannst du dann den grünen oder blauen Ton etwas verändern, also verstärken zum Beispiel, so dass das Grüne vom See etwas kräftiger aussieht.
Von Stiftung Warentest gab es für den Testsieger ein Gut. Was fehlt denn zu sehr gut?
Was Snapseed fehlt, ist einen sogenannten magischen Radierer. Du bist mit einem Freund zum Beispiel am Strand und machst ein Selfie und im Hintergrund läuft aber eine Person vorbei und die ist dann auf dem Bild zu sehen. Und das willst du natürlich nicht haben, sondern du willst halt euch im Vordergrund und das Meer oder den Sonnenuntergang im Hintergrund. Dann drückst du auf den Radierer und markierst diese Person im Hintergrund und zack, ist sie weg. Also einfach wegretuschiert. Das bietet zum Beispiel Snapseed nicht an. Also man hat zwar auch die Möglichkeit, also Sachen wegzuradieren, aber das funktioniert bei weitem nicht so gut wie bei Google Fotos.
Dein Fazit?
In den App Stores gibt es unheimlich viele Apps, auch ganz weit vorne, die Bilder entfremden oder verstellen oder irgendwie künstlich darstellen. Aber für mich hat so eine App wie Snapseed da deutlich Vorrang. Denn wenn du mal in die Zukunft guckst und dir deine Bilder aus dem Urlaub ansiehst in 10, 20 Jahren, in Wirklichkeit ist es doch so, dass du gerne diese Zeitaufnahme hättest, wie du wirklich aussahst. Und das kann man mit Snapseed nur ein paar Kleinigkeiten verändern, nur ein paar Kontraste verändern, nur ein bisschen. Und dann als Postkarte verschicken. Und vielleicht auch an sich selbst oder in einem Album speichern und dann irgendwann nochmal angucken.
Zukunftsrausch.
Hier rauscht die Zukunft heute auf dem Fahrrad vorbei, denn am 3. Juli startet in Frankfurt die Messe Eurobike. 2023 wurden zum ersten Mal mehr elektrische Räder als übliche Biobikes verkauft. Um die neuesten Trends, Highlights und die Entwicklung der Branche geht es auf der Eurobike und mit dabei ist Ron Sitzer aus unserem Inside Digital Team. Mehr als 1200 Fahrräder, E-Bikes, Scooter wird es da geben. Sag mal Ron, wie geht's dem Markt denn gerade und welche Trends werden da vorgestellt?
Also ich hatte anfangs, hätte ich ehrlich gesagt erwartet, dass irgendwie Lastenräder so ein Trend sein werden. Aber ich bezweifle das, weil halt einfach der Preis enorm ist. Was auf jeden Fall auf der Eurobike ein Trend sein wird, das sind die Light-E-Bikes. Also die halt unter 20 Kilo wiegen. Weil ich meine, wer hat schon Lust, mehr als 20 Kilo irgendwie so eine Treppe hochzuschleppen oder mit sich in die Wohnung da zu schleppen und dann noch einen Akku. Was vielleicht auch noch ein Trend sein wird, das wird irgendwie neue Akkutechnologien sein. Also Bosch hat auf jeden Fall ein paar neue Sachen anzukündigen. Da wissen wir aber noch nicht vieles zu. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt.
Gibt's auch Nischen?
Ja, zum Beispiel irgendwie Diebstahlsicherung, ABS-Systeme. Also ein ABS-System von Bosch wurde auf der Eurobike schon vor ein, zwei Jahren vorgestellt. Aber Diebstahlsicherung wird halt immer interessanter, da auch immer häufiger Fahrräder geklaut werden. Ich meine, ein E-Bike kostet halt nun mal deutlich mehr als ein herkömmliches Fahrrad.
Kündigt sich da schon irgendwas an? Hast du einen persönlichen Tipp?
Also mein persönlicher Tipp wäre erstens bei einem Fahrradschloss generell jetzt nicht immer aufs Geld zu achten, weil auch ein billiges Kettenschloss kann leicht durchgebrochen werden oder durchknackt werden. Es gibt zum Beispiel von Arbus eine Alarmbox. Das ist ein Schloss, da steckt man halt die zwei Pins rein und sobald dran geruckelt wird oder irgendwie dran gezogen wird, löst das halt einen Alarm aus, also wie eine typische Alarmanlage im Auto. Ich erwarte sowas in der Richtung. Also ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass das ein großes Thema sein wird.
Worauf freust du dich persönlich am meisten?
Am meisten freue ich mich irgendwie auf die, es hört sich komisch an, aber auf Fahrräder, die halt unüblich aussehen. Bedeutet mit ultra kleinen, breiten Reifen oder halt, auf was ich mich auch freue, ist ehrlich gesagt so eine Diebstahlsicherung. Weil mit einem normalen Schloss, da habe ich öfters meine Zweifel.
Was auf der Eurobike so los ist und was ihr von der Messe wissen müsst, darum geht's dann auch in zwei Wochen bei Übermorgen im Tech-Check.
Freu dich auf morgen.
Zum Ende jeder Übermorgen-Folge kommt jetzt eine gute Nachricht. Denn was künstliche Intelligenz heute schon kann, Wale retten. Der atlantische Nordkaper ist bedroht, weil er so stark gejagt wurde. Mittlerweile gibt es nur noch etwa 350 Exemplare und die sollen jetzt mit KI besser geschützt werden. Die wurde von einem Forscherteam einer englischen Universität entwickelt. Mit supersensiblen Mikros wird das Meer abgehorcht und eine KI analysiert dann jeden Ton. Schiffe, Wale, Walarten können erfasst und auseinandergehalten werden. Damit können die bedrohten Wale überwacht und geortet werden. Auf noch mehr solcher Nachrichten rund um künstliche Intelligenz freue ich mich. Und bei Kilian von iKnowReview habe ich auch nachgefragt, worauf freust du dich?
Ich freue mich auf morgen, weil mich morgen immer überrascht, immer irgendwas Neues passiert in der Technikwelt und es total viel Spaß macht zu sehen, was für Entwicklungen da passieren.
Ich freue mich auf euer Feedback zu unserer Folge. Schreibt uns doch gerne bei podcast@insight.digital oder auf Instagram bei @insight_digital. Und ich freue mich auch auf die Jungs von Casa Casi.
Unsere lieben Freunde bei Insight Digital mit Übermorgen werden ja auch nochmal mit einem Fachmann sprechen, unsere Thesen übrigens auch ein bisschen challengen, die wir heute so rausgehauen haben. Die liebe Johanna wird sich das nochmal alles anhören. Was wird dafür
die Arme,
sich
ne?
Das ganze Ding anhören.
So nämlich, so gewinnst du neue Hörer, weißt du, einfach eine Partnerschaft eingehen mit Insight Digital. Juhu, wir sind quasi unsere neuen Freunde. Jetzt müssen die sich das auch anhören, so nämlich.
Quasi, du wirst es nicht glauben. Es ist es knallen heute die Sektkorken in der Statistikabteilung. Es hat sich jemand den Podcast komplett angehört.
Ja, ich habe eure Folge komplett durchgehört und bin gespannt, was ihr zu Kilians Antworten so sagt. Schaltet unbedingt übermorgen am Samstag in die neue Podcast-Folge Das ganze Gespräch mit Kilian ein. Da gibt es dann einen Deep Dive über die KI-Anwendungen von Apple, Microsoft und Co. und noch mehr beantwortete Fragen von Casa Casi. Und am Donnerstag in 2 Wochen kommt dann die nächste Übermorgen-Folge. Und bis dahin, freu dich auf morgen.
Shoutouts gehen raus.
Genau, aber auch natürlich an Johanna, ne? Die jetzt hier gerade sitzt und denkt sich, Alter, die Folge könnte jetzt aber wirklich langsam mal aufhören.
Was? Ist schon vorbei?